Hallo alle zusammen. Ich begrüße auch ganz herzlich alle und ich möchte, dass wir noch einmal beten und wer kann, der steht dazu auf. Ja, Herr, wir möchten dich bitten für das heutige Wort, dass du hier sprichst, Herr, was nicht von dir sein soll, das lass weg oder dass das niemand aufnehmen möge, Herr. Und das, was du zu sagen hast, Herr, das sage in Liebe, Herr. Ja, und dass ein jeder das mitnehme, was für ihn gut ist und was du für ihn bestimmt hast, Herr. Öffne Ohren und Herzen und sei du hier mitten unter uns. Amen.
Amen.
Ja, wir wollen uns heute befassen mit dem Text in Hebräer, im Hebräerbrief. Kapitel 12, die Verse 1 bis 11, wir lesen sie später, noch nicht jetzt. Und da wollen wir uns vor allem beschäftigen mit dem Thema Strafe. Und deshalb ist die Überschrift für heute, straft Gott. Ja, damit wir dem näher kommen, müssen wir wissen, was Strafe ist. So ganz allgemein gesprochen, nicht jetzt gleich im biblischen Sinne, könnten wir sagen, dass Strafe etwas ist, dass wir der Staat oder Eltern oder irgendeine Autorität über jemanden verhängt, der Regeln bricht, Normen bricht und ja, gegen Abmachungen verstößt. Und ja, was sind Regeln, was sind Normen, was sind Gesetze und wofür sind sie gut? Nehmen wir mal als Beispiel Naturgesetze. Wenn ich jetzt diese Wasserflasche hier nehme und ich lasse sie los, dann wird sie fallen, genau. Und wenn ich das mehrmals mache, dann werde ich feststellen, dass das immer wieder geschieht. Und daraus können wir eine Gesetzmäßigkeit ableiten, nämlich dass immer, wenn ein Körper diese Beschaffenheit hat und ungefähr so dicht ist und ich ihn loslasse, dann wird er immer Richtung Erde gehen. Und daraus ergibt sich für uns durch diese Gesetzmäßigkeit eine Verlässlichkeit. Wir können darauf uns verlassen, dass das sich genauso verhalten wird. Und das wiederum ermöglicht uns ja, Fortschritt, es ermöglicht uns, unser Leben zu gestalten und unsere Umgebung zu formen. Wir würden zum Beispiel so ein Haus, wie das, in dem wir hier gerade sind, nicht bauen, wenn wir nicht sicher wären, dass die Steine den Gesetzen der Natur entsprechend stehen bleiben, sondern plötzlich abheben könnten und ins Weltall fliegen. Keiner würde sich die Mühe machen, dann ein Haus zu bauen. Wir bauen Schiffe, weil wir wissen, dass sie sich auf dem Wasser bewegen und dann ihr Ziel erreichen in der Regel. Und wenn das nicht der Fall wäre und ein Schiff würde abheben oder untergehen, dann würde man keine Schiffe voll beladen mit Gütern durch die Erde schicken. Also können wir durch diese Verlässlichkeit, diese Gesetze, Gesetzmäßigkeiten, die wir haben, planen. Und Planung setzt also eine Ordnung voraus. In einer Welt der Unordnung könnten wir nicht planen. Und wir machen uns das eben zunutze, wir profitieren davon und, wie wir gesagt haben, es ermöglicht auch Fortschritt. Und wir Menschen würden jetzt auch nicht auf die Idee kommen, gegen diese Gesetze, wenn sie uns schaden, zu verstoßen. Keiner hier würde auf einen Baum klettern, auf einen hohen Baum, 20, 30 Meter hoch und auf die Idee kommen, dort runter zu springen, einfach nur, um zu sehen, was geschieht. Weil wir genau wissen, wenn wir das machen, geht es abwärts und das tut weh. Und wir bauen sogar Sicherheitsvorkehrungen, um zu vermeiden, dass jemand vielleicht versehentlich in die Wirkung dieser Gesetze fällt. Wir bauen Zäune um Balkone, wir schirmen Elektrizität ab zum Beispiel, damit man keinen Stromschlag bekommt und so weiter und so weiter. Und so ähnlich wie mit diesen Naturgesetzen, verhält es sich auch mit Gesetzen, die wir Menschen machen. Wir versuchen im Idealfall, Gesetze zu bestimmen und festzulegen, die allen ein Leben ermöglichen, ohne Nachteile, ohne Ungerechtigkeiten. Das schaffen wir nicht immer und das wollen auch nicht immer alle, aber das ist eigentlich das Ziel. Und dann erlauben wir Verhaltensweisen, die für das Zusammenleben förderlich sind und wir verbieten solches Verhalten, das eben schädlich ist. Es gibt auch Fälle, in denen Verhalten, das schädlich ist, nicht verboten wird, wenn das für den Einzelnen vielleicht nur schädlich ist. weil der Gesetzgeber dann vielleicht sagt, dass jeder ein bestimmtes Maß an Eigenverantwortung auch hat. Wenn wir das Thema Rauchen, wir können alle rauchen, wenn wir das wollen, wissen aber, dass das schädlich ist. Nur das überlässt der Gesetzgeber dann in unserem Verantwortungsbereich, ob wir rauchen oder nicht. Ja, und in der Regel ist es aber so, dass schädigendes Verhalten in der Gesellschaft nicht akzeptiert wird. Und wenn jeder tun würde, was er will, dann würde das zur Gesetzlosigkeit führen oder zu der Gesetzmäßigkeit des Stärkeren. Ja, und weil wir Menschen alle so geübt sind, darin Regeln zu halten, reicht es, wenn man die Regeln aufstellt und jeder hält sich daran, oder? Leider nicht, ne? Ich hoffe, ihr habt alle euer Auto abgeschlossen und den Schlüssel mitgenommen, als ihr hergekommen seid, weil das machen wir, weil das eben so ist, dass der Mensch sich nicht an Regeln hält und wo er eine Gelegenheit findet und ein Gesetz, selbst wenn er es brechen müsste, übergehen kann, um sich einen Vorteil zu verschaffen, um Begierden zu befriedigen oder was auch immer, dann wird der Mensch das tun. Nicht jeder, aber sehr viele. Ja, und deshalb ist es so, dass beim Abweichen von diesem Verhalten, das erlaubt ist, eine Strafe droht. Und nun ist es so, dass wir bei körperlichen Dingen genau wissen, welche Folgen das hat. Wie ich vorhin gesagt habe, wenn wir vom Baum springen, wissen wir, dass das schlimm enden kann, vielleicht sogar tödlich. Wenn ich vor einem Abgrund stehe und ich weiß, es geht 100 Meter abwärts, dann weiß ich, wenn ich jetzt einen Schritt weitergehe, dann könnte ich sterben. Deswegen werde ich nicht weitergehen und sogar umkehren und weg von diesem Abgrund mich halten. Jetzt gibt es aber auch geistliche Gesetzmäßigkeiten. Und da haben wir Menschen die Schwierigkeit, dass wir da die Gefahr des Todes nicht sehen. Wir sehen keine Hölle, wir sehen keinen Teufel, wir sehen Gott nicht, wir sehen den Richter nicht, vor dem wir eines Tages stehen. Und viele glauben nicht einmal, dass es so etwas wie ein Richter und ein Leben nach dem Tod des Körpers gibt. Aber wenn du die Gefahr sehen könntest, dann würdest du, genau wie mit deinem Körper vor dem Abgrund, mit deiner Seele vor dem Abgrund umkehren. Wir sagen ja, wir leben hier in einem Staat, in Deutschland, und wenn wir uns mal fragen, ob wir den Staat sehen, werden wir schnell feststellen, dass wir das nicht tun. Wir sehen Verwaltung des Staates, wir sehen Regierungsbeamte, Regierungsgebäude, wir sehen Botschafter vielleicht, Grenzen des Staates, aber dieses Abstrakte des Staates an sich sehen wir nicht. Und doch ist der Staat da. Es gibt in Deutschland Gruppen, die leugnen es, dass es einen Staat gibt, aber wir müssen ja nur einmal eines der Gebote des Staates verletzen und werden ganz schnell feststellen, dass der Staat einen bestraft und werden sehen, dass es ihn tatsächlich gibt, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und das heißt, die Wirkung von deinem Verhalten zum Beispiel oder die Repräsentanten des Staates müssen dir zeigen, es gibt einen Staat. Und es ist auch vernünftig, wir alle halten uns daran und ja, kommen so besser zurecht und nicht in Konflikt mit dem Staat. Wenn wir ein Haus betrachten und mal jemanden fragen würden, egal wen, es kann einer sein, der gar nicht an Gott glaubt, wer hat dieses Haus gebaut, dann wird er sehr wahrscheinlich sagen, das hat ein Mensch gebaut. Und wenn man dann nachfragt, ob das sein kann, dass dieses Haus durch Zufall entstanden ist, wird er sagen, nein, warum nicht? Weil die Steine in einer bestimmten Ordnung aufgestellt sind. So entsteht ein Haus nicht zufällig, es hat Form, daran ist gearbeitet worden und so weiter. Und wenn wir uns mal einen Baum anschauen, wie viel komplizierter so ein Baum ist, der aus so vielen Zellen besteht, Fasern bildet, Äste bildet, Zweige bildet, der Wasser in den Wurzeln aufnimmt und bis in die Krone hinein in den Baum verteilt, der das Licht verwendet, um sich zu nähren und auch Sauerstoff dabei produziert, was für uns alle nützlich ist. Und die Leute betrachten so einen Baum und sagen, der ist durch Zufall entstanden, wie auch eben Christian sagte, ne? Durch die Evolution, irgendwie zufällig. Aber das ist natürlich nicht zufällig entstanden. so ein komplexes, ja, so ein, die ganze Natur an sich, alles was da ist, diese ganze Komplexität, der Baum ist ja nur ein Beispiel und nur einige Teile eines Baums habe ich beschrieben. Alles was da ist, ist nicht durch Zufall entstanden. Paulus schreibt das im Römerbrief in Kapitel 1, die Verse 18 bis 22. Und die wollen wir lesen. Römerbrief, Kapitel 1, Verse 18 bis 22. Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrücken. Denn was man von Gott wissen kann, ist unter ihnen offenbar, weil Gott es ihnen offenbart hat. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit der Erschaffung der Welt im Geschaffenen zu sehen und zu erkennen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott geehrt noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Denken dem Nichtigen verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Wir sehen hier, dass Paulus genau das sagt, dass Gott zwar ein unsichtbares Wesen ist, er ist ein Wesen aus Geist, aber seine ewige Kraft und Gottheit können wir sehen, und zwar in dem Geschaffenen, in der Schöpfung, in allem, was wir sehen, sehen wir, dahinter steckt jemand und das ist nicht zufällig entstanden. Also wir können die Gottheit nicht sehen, wir können seine Regierung nicht sehen und wir sehen doch in der Schöpfung, dass es Gott gibt. Und dieser Herrscher über diese Welt hat alle Gesetzmäßigkeiten festgelegt auf Erden. Auch diese physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die wir am Anfang hatten. Und es ist besser, du verhältst dich entsprechend den Gesetzen, sonst wirst du mit dem Herrscher in Konflikt geraten. Hier in diesem Leben und nach dem Tod. Und nicht nur die Schöpfung verweist auf Gott, sondern so wie die irdische Regierung auch Botschafter hat, hat auch Gott Botschafter. Gott hat Propheten, Apostel und auch jeder Nachfolger Jesu Christi ist ein Botschafter Gottes und sie alle verweisen auf die Bibel. Und wenn nun die Bibel das Wort von Gott ist, das Wort, das Gott gesandt hat, dann ist es doch klug, wenn wir hier nachsehen, um zu erfahren, welche Gesetzmäßigkeiten es gibt, und zwar nicht nur die in der Natur gelten, sondern auch in Bezug auf geistliche Dinge, auf das, was Gott von uns verlangt. Ja, jetzt lesen wir mal den Predigttext, Hebräer 12, die Verse 1 bis 11. Darum lasst auch uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde ablegen, die uns immer umringt, und lasst uns mit Geduld in dem Kampf laufen, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt an den, der solche Widersprüchlichkeiten von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet und ermattet. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt den Trost vergessen, der zu euch als zu Söhnen sagt: Mein Sohn, achte die Erziehung des Herrn nicht gering und gib nicht auf, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den erzieht er, und er schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Wenn ihr die Erziehung ertragt, dann handelt Gott mit euch wie mit Söhnen. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht erzieht? Wenn euch aber die Erziehung fehlt, die alle anderen bekommen haben, dann seid ihr, ich sage jetzt mal, Vaterlose oder Elternlose und keine Söhne. Wenn wir schon unsere leiblichen Väter als Erzieher hatten und sie respektierten, sollten wir uns dann nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn jene haben für uns wenige Tage erzogen, uns für wenige Tage erzogen, nach ihrem Gutdünken, diese aber zum Nutzen, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Alle Erziehung erscheint uns, wenn sie geschieht, nicht als Freude, sondern als Traurigkeit. Später aber gibt sie denen, die dadurch geübt sind, eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Ja, Gott beschreibt sich hier durch den Verfasser des Hebräerbriefes als ein Vater für uns, als jemand, der wie ein Vater für uns auftreten will. Und ein Vater wird doch seine Kinder vor Gefahren warnen. Und wir haben ja jetzt gesprochen davon, dass es Gefahren gibt für die Seele, die wir nicht erkennen können. Wenn ein kleines Kind eine Herdplatte anfassen will, dann wird man ihm doch zurufen, dass es das lassen soll, weil es vielleicht nicht weiß, dass es heiß ist und dass es sich verletzt. Und wenn es ein Messer hat, dann wird man es ihm wahrscheinlich zurufen, dass es das Messer weglegen soll. Und wenn das Kind nicht hört, vielleicht energischer werden und vielleicht sogar dazwischen gehen. Aber auf keinen Fall würde man sagen, wir lassen das Kind mal mit dem Messer spielen, bis es sich verletzt und dann wird es schon daraus lernen. Und das werden wir so lange tun, bis das Kind in ein Alter kommt oder eine gewisse Reife erfahren hat, unabhängig auch vom Alter, und gelernt hat, mit diesen Gefahren umzugehen. Weil das ja das Ziel ist von Eltern, dass sie ihre Kinder so erziehen, dass sie gefestigte Erwachsene werden, die mit den Gefahren und Schwierigkeiten im Leben umgehen können. Und genauso will Gott am Menschen handeln. Wir schauen erstmal, wie Gott bei den Ungläubigen vorgeht, die keine Christen sind. Gott sagt immer wieder, er will uns zu seinen Kindern machen, auch hier an dieser Stelle. Und deshalb ermahnt er jeden Menschen, der auf dem Weg des Verderbens wandelt. Und Gott wird ihn durch Zurechtweisung zeigen, dass der böse Weg ins Verderben führt. Das hat der Bruder Rally letzte Woche bereits gelesen. Wir schlagen mal Hiob 33 auf. Und dort ab Vers 14. Denn in einer Weise redet Gott und auch in einer zweiten Art, nur beachtet man es nicht. Im Traum, in Visionen in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Leute fällt, wenn sie schlafen in ihrem Bett. Das ist die eine. Und dann lesen wir ab Vers 19. Auch straft er ihn mit Schmerzen auf seinem Bett und alle seine Gebeine schmerzen ständig. Und er richtet ihm sein Leben so zu, dass es ihn vor der Speise ekelt und seine Seele, dass sie keine Lust hat zu essen. Und Vers 29 und 30. Siehe, das alles tut Gott zwei- oder dreimal mit einem Menschen, um seine Seele vom Verderben zurückzuholen und ihn mit dem Licht der Lebendigen zu erleuchten. Gott macht das nicht, um die Menschen fertig zu machen, sondern um seine Seele vom Verderben zurückzuholen. Er tut es aus Liebe. Und Gott hat zwar diese Ordnung hier in dieser Welt gegeben, wie wir zum Beispiel gesagt haben, den Staat oder die Eltern, die auf die Einhaltung einiger Gebote auch achten, sicherlich, aber nicht alle Staaten der Welt achten darauf, ob man an einen Gott glaubt. Und es gibt keinen Staat der Welt, der dich dafür bestraft, dass du nicht an Jesus glaubst oder dich dahin führt. Und auch nicht alle Eltern sind gläubige Eltern. Aber wie soll ein Mensch sonst erfahren, dass seine Seele in Not ist und dass er ins Verderben geht, wenn ihn nicht jemand davor warnt? Ja, und Gott sagt, er tut das, um Leute, Menschen zu Kindern zu machen. Wenn ich das so sagen darf, will Gott letztlich das Sorgerecht erlangen für jeden Menschen. Aber er möchte, dass dieser Mensch das freiwillig tut und nicht gezwungen wird dazu. Und Gott sagt in Hesekiel 33, Vers 11, dass er keinen Gefallen hat am Tod des Gottlosen, sondern er will, dass der Gottlose von seinem bösen Weg umkehre. Ja, und deshalb, um diesen Menschen zu retten und um ihn zu sich zu ziehen, als sein Kind anzunehmen, wird er sich den Menschen offenbaren. Durch solche Situationen, wie sie Elihu hier in Hiob 33 beschreibt. Und wenn es eine milde Erziehung sein wird, reicht eine Mahnung, vielleicht ein Traum, wie wir hier gelesen haben, oder ein Wort. Aber wenn es nicht ausreicht, wird ein liebender Gott dann zuschauen, wie du ins offene Messer rennst, in dein Verderben läufst. Wird er nicht alles tun oder mit stärkeren Mitteln versuchen, dich wachzurütteln? Weil das ist bei manchen Menschen tatsächlich nötig. Schauen wir mal hier in Hebräer 12, Vers 6. Da steht jetzt in der Luther-Übersetzung im zweiten Satz: Und er schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Und das Wort, das hier mit schlagen übersetzt ist, bedeutet tatsächlich peitschen. Er peitscht jeden Sohn, den er aufnimmt, oder er geißelt ihn. Aber er macht es nicht, um ihn fertig zu machen, sondern manche Menschen hören nicht. Sie sind so festgefahren, so gebunden an die Sünde in ihrem Leben oder haben auch solche Ängste und trauen sich gar nicht mehr, irgendwie ihr Leben zu verändern, dass da mal wirklich das krachen muss, dass ihr Leben zusammenbricht, damit sie endlich zur Ruhe kommen und über ihr Leben nachdenken können. Und dann hat der Mensch endlich die Gelegenheit, das mal zu hinterfragen, was er alles tut, wo es hingeht und was eigentlich auch mit seinem Leben ist, wenn es vorbei ist. Ob das so sinnvoll sein kann, dass wir hier 70, 80 Jahre leben und das soll es dann gewesen sein. Und dann hat der Mensch die Wahl. Will er sich für diesen Gott entscheiden, der an ihm rüttelt, oder entscheidet er sich weiter, den eigenen Weg zu gehen? Dann aber bleibt der Mensch unter dem Sorgerecht des Teufels. Wie es Jesus in Johannes 8, 44 sagt, er spricht dort zu den Gelehrten: Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und die Gelüste eures Vaters wollt ihr tun. Also der Mensch kann nicht denken, dass wenn er von Gott angesprochen wird, dass er sich dann einredet, er möchte lieber frei sein, weil frei ist kein Mensch. Wer nicht mit Jesus ist, der ist auf der Seite des Teufels. Ob er mag oder nicht, er steht unter der Macht und dem Einfluss der Sünde. Wie sieht es bei Gläubigen aus? Können gläubige Christen einfach tun und lassen, was sie wollen, weil sie nun gerettet sind? Ich denke, dass wenn Gott sagt, er will unser Vater sein, er auch so handeln wird, wenn er dieses Beispiel benutzt, damit wir es verstehen, wie ein Vater. Und ein Vater, der sieht, dass sein Kind auf Abwägen ist, der wird eingreifen. Der wird sein Kind ermahnen, der wird sein Kind darauf hinweisen. Und nicht, damit das Kind weiter das eigene Kind bleiben darf, sondern weil es das eigene Kind ist, weil er dich liebt. Nicht, um dich zu verstoßen, sondern weil er sich um dich sorgt. Und wie die Eltern ein Kind, wie wir sagten, zu einem reifen und gefestigten Menschen erziehen wollen, möchte Gott, dass wir später auch reife, erfahrene Christen sind, die mit den Schwierigkeiten im Leben zurechtkommen können. Weil seine Kinder werden viel mehr als alle anderen angegriffen im Leben und stehen viel mehr Angriffen im Leben entgegen. Und er will mehr für seine Kinder rausholen aus diesem Leben. Gott will seinen Kindern zeigen, das Leben ist mehr als nur Befolgen von Gesetzen, Leben unter dem Gesetz, unter der Last des Gesetzes, wie die Schrift sagt. Er will uns Größeres zeigen als einfach diesen Gehorsam nach dem Gesetz. Weil das Gesetz, so hilfreich es auch ist, kann den Zustand nicht wiederherstellen, der vor der Sünde war. Wenn wir uns vorstellen, dass jemand einen Menschen tötet, dann können wir ihn bestrafen, wir können ihn einsperren, es gibt Länder, da gibt es die Todesstrafe, dann hast du das Gleiche ihm angetan, was er jemand anderem angetan hat, aber der Mensch, der getötet wurde, der wird davon nicht wieder lebendig, der kommt nicht mehr zurück. Das heißt, so ein Unrecht kann man eigentlich nicht wieder gut machen. Da gibt es kein Zurück. Und so ist das in geistigen Dingen. Die Sünde, und jeder von uns hat mal gesündigt, die Sünde ist immer so, dass sie etwas schafft, ein Unrecht schafft, ein Unrechtsgehalt, das du einfach nicht mehr wegbekommst. Da kannst du dich danach an die Gebote halten, wie du willst. Das, was vorher war, kannst du nicht mehr rückgängig machen. Ja, und dann fragen wir uns als Christen häufig, vielleicht auch als Nicht-Christen, aber wenn wir etwas durchmachen, warum? Warum mache ich das gerade durch? Warum passiert mir das jetzt? Warum gerade mir? Warum immer ich? Die bessere Frage wäre eigentlich, wozu dient mir das? Wozu dient mir das? Was will Gott mich lehren? Was hat dieser Gott mit mir vor? Und Vers 11 im Hebräerbrief gibt uns Aufschluss dazu. Alle Erziehung erscheint uns, wenn sie geschieht, nicht als Freude, sondern als Traurigkeit. Später aber gibt sie denen, die dadurch geübt sind, eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Wir lesen hier, dass man dadurch geübt wird. Durch die Erziehung werden wir geübt. Die Erziehung, das Wort, das hier immer wieder als Erziehung verwendet wird in Hebräer 12, zumindest in der Luther-Übersetzung, bedeutet auch tatsächlich genau das, Erziehung, Unterweisung, Belehrung und auch Zurechtweisung. Entschuldigt. Und die Übung hier in Vers 11, das Üben, das kann man übersetzen auch mit, also das Wort ist Gymnasio, vielleicht hört ihr das dann schon raus. Das Wort Gymnasium wird davon abgeleitet, auch im Englischen das Wort Gym. Man könnte auch sagen Üben. Früher im Deutschen hat man Üben auch für die körperliche Übung genutzt. Aber man könnte auch sagen Training. Man würde heute modern sagen können Training. Also die, die trainiert sind, die geübt sind, die bringen eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Also das ist ja jemand, der etwas lernen soll. Und so nennt uns ja auch die Bibel, diejenigen, die Gott nachfolgen, sind seine Jünger, Jesu Jünger. Und ein Jünger ist ein Lernender, einer, der auf dem Weg Gottes wandelt und von ihm lernen will, sein Schüler. Gott will uns also trainieren und nicht fertig machen, nicht am Boden zerstören und nicht dir den Tag vermiesen oder die nächsten Wochen oder Monate, sondern er will dir etwas zeigen. Und wir haben hier auch gelesen, dass wir in einem Kampf sind, das steht in Vers 1, vielleicht auch ein Wettkampf, aber ein Kampf jedenfalls, und auf den will uns Gott vorbereiten. Und er will seine Jünger auf der Bahn halten, auf dem rechten Weg halten. Wir sollen in seinen Geboten wandeln und in der Heiligung bleiben. Und wie soll das gehen, dass ein Jünger lernt, ohne Erziehung, ohne Zurechtweisung oder ohne Züchtigung? Wenn das Wort Jünger doch schon heißt, dass das ein Lernender ist. Und wie sollst du lernen? Und wird Gott nicht einen viel strengeren Maßstab an uns legen als an Ungläubige? Wenn wir im Kampf für Gott sind, wie es hier heißt, wird er uns doch versuchen, gut auf den Wettkampf vorzubereiten. Wenn wir es lassen, gelingt es. Wenn wir nicht möchten, das ist unsere Freiwilligkeit. Gott könnte es natürlich. Wir müssen uns klar machen, da finden Kämpfe statt in der unsichtbaren Welt, auch wenn wir das nicht sehen. Das sind Angriffe gegen unser Leben, Angriffe gegen die Ordnung Gottes, gerade jetzt auch Dinge, die Christian angesprochen hat, dass man die Familie zerstören will. Das sind Angriffe auf die Ordnung Gottes. Ja, also da finden Angriffe statt und wir sehen das gerade in der heutigen Zeit ganz besonders, dass die Ordnung Gottes wirklich angegriffen wird. Gott lässt das natürlich zu, es ist ein Gericht über die Menschheit und wie wir gesagt haben, wenn wir gegen seine Gebote verstoßen oder wir glauben, durch eigene Gesetze seine Gesetze außer Kraft zu setzen, dann kommen ganz automatisch, selbst wenn Gott nicht eingreift, die Konsequenzen dazu. Weil das, was er an Gesetzen gemacht hat, das steht und wenn man sich nicht danach verhält, auch die Naturgesetze, dann läuft man einfach in Schaden hinein. Und für seine Leute, für die Christen, für seine Söhne und Töchter will er, dass sie auf diese Kämpfe vorbereitet sind. Und deshalb wird es sogar vorkommen, dass wenn du auch nichts Falsches gemacht hast und nicht auf Abwägen bist, Gott dich in schwierige Situationen führen wird. Wenn Fußballer sich zum Beispiel auf die Weltmeisterschaft vorbereiten, dann gehen sie ganz häufig ins Trainingslager, meist irgendwo abgelegen in den Bergen, ohne die Familie, ohne die Frauen, ohne Ablenkung. Und so ähnlich ist das auch, was Gott mit uns macht. Er wird jeden immer wieder in bestimmte Situationen führen, der Isolation. Und das, damit wir von Dingen, die uns ablenken, loslassen können oder von Dingen, die uns nicht nur ablenken, sondern vielleicht sogar Ballast sind, Dinge, die wir nicht brauchen. Ich denke, jeder hat Sachen, die er für wichtig hält, die vielleicht auch gut sind und auch wichtig sind, aber es wird Situationen geben in deinem Leben, wo Gott dir zeigen wird, dass das vielleicht jetzt gerade nicht sein muss, damit du lernst, diese Dinge jederzeit, wenn es nötig ist, loszulassen. Und auch von unnötigem Ballast will er dich befreien durch solche Maßnahmen, weil es gibt auch Dinge, die wir ganz sicher nicht brauchen und die nicht gut für uns sind. Und da wird er uns auch immer wieder in Situationen führen, dass und die uns zeigen sollen, dass wir diese Dinge endlich loslassen sollen. Und da er uns mehr und mehr stärken will, wird er es mehr als 2 oder 3 Mal machen, wie das in Hiob für die Ungläubigen zum Beispiel erwähnt wird. Wir werden viel mehr Zurechtweisung erleben als einer, der kein Christ ist. Ja, und wie kann so eine Zurechtweisung oder Strafe aussehen? Das hängt davon ab, wie einsichtig und bereitwillig wir sind. Bei dem Wort Strafe bin ich jetzt hier vorsichtig, weil das hier im Luthertext so übersetzt ist, aber ich habe euch ja gesagt, das eine Wort bedeutet Erziehung, das ist Bedia auf Deutsch. Pädagogik kommt davon, viele sind hier im Bereich der Pädagogik tätig und das ist ja eher unterweisen, lehren, erziehen, großziehen. Das andere war das Geißeln. Und in Vers 5 lesen wir noch ein Wort, das auch schlagen bedeuten kann, so wie Luther das hier übersetzt. Aber es kann auch, oder er schreibt hier, gib nicht auf, wenn du von ihm gestraft wirst. Aber im Griechischen steht dort ein Wort, das so viel wie Kontrolle bedeutet. Oder überwachen, etwas im Auge behalten und auf Richtigkeit überprüfen. Das kommt vom Wort Elenchos. Und das fand ich auch ganz interessant. In dem alten Lexikon steht das möglicherweise das germanische Wort und das heute deutsche Wort Lingen und Gelingen davon kommt. Weil eine Bedeutung sogar ist vorwärts kommen. Also nicht nur dieses Kontrollieren im Auge behalten, sondern vorwärts kommen. Wahrscheinlich, weil dadurch man vorwärts kommt und das Gott mit uns vorhat. Und da steckt eben das Wort Gelingen auch mit drin und das kommt von dem gleichen Wort. Vielleicht kennt ihr das, bei neueren Autos kann man so einen Spurassistenten einstellen. Und wenn man denn auf der Fahrbahn ist und man will die Spur wechseln und hat den Blinker nicht gesetzt, dann ruckelt das Lenkrad und es ist sogar schwerer, in diese Richtung weiterzulenken. Weil das System geht davon aus, du bist vielleicht eingeschlafen und will dich davon abhalten, von der Bahn wegzukommen oder die Spur aus Versehen zu wechseln. Aber man kann weiter dagegen halten und irgendwann lässt das System nach und du kannst die Spur wechseln, auch ohne den Blinker zu setzen. Letztlich entscheidest du selbst, ob du die Warnung beachtest oder nicht. Und ich denke, so handelt Gott zumindest am Anfang solcher Situationen, wo wir von der Bahn abkommen wollen, dass er dir zeigen wird durch seinen Geist, dass du jetzt von der Bahn abkommst und dieses Ruckeln könnte ein innerliches Ruckeln, eine Unruhe sein, die du spürst. Du hast eine Entscheidung getroffen und du fühlst dich nicht wohl damit. Oder vielleicht kommt 1 oder 2 Geschwister auf dich zu und sagen dir, dass du die Entscheidung nochmal überdenken solltest. Ja, und wenn du dann nicht auf diese Ermahnung hörst, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Wenn es ganz schlimm für dich werden könnte, wird wohl Gott eingreifen. Oder vielleicht sagt er auch, dann lassen wir ihn jetzt mal diese Erfahrung machen. Und ich lasse ihn seinen Weg gehen, ich lasse ihn seinen Willen. Und dann wird er so daraus lernen. Weil meistens ist es ja so, dass er uns vor Schmerz und Leid bewahren will. Und da werden wir dann hineinlaufen. Und hier ist auch eine Sache, die wir nicht durcheinander bringen dürfen. Wenn wir denn auf solche Warnungen nicht hören und das geht schief, dann ist unsere erste Reaktion als Christen auch häufig, das ist Gottes Strafe. Das ist Gottes Strafe. Jetzt habe ich nicht auf ihn gehört und jetzt hat er mich bestraft. Und weil er alles geschaffen hat, was um uns herum ist, ist es natürlich letztlich auf Gott zurückzuführen. Aber genau genommen ist es eben nicht die Strafe, wenn man da ganz streng ist. Wenn ich an der Ampel stehe und da ist rot und ich weiß, der Gesetzgeber sagt, du sollst nicht über rot gehen und ich mache es trotzdem und jetzt kommt ein Auto und fährt mich an, dann ist das ja nicht die Strafe des Staates, weil der Staat hat nicht das Auto vorbeigeschickt, dass es mich anfährt, sondern das Auto ist einfach nur die Gefahr, vor der mich der Staat warnt. Wenn ich bei Rot gehe, kann es sein, dass andere Fahrzeuge, die grün haben, vorbeikommen. Und es ist auch nicht die Strafe des Staates, wenn du im Krankenhaus bist, sondern es ist die Konsequenz von deinem eigenen Verhalten. Es ist einfach die Folge von dem, was du getan hast. Und so ist es auch in geistlichen Dingen. Wenn wir dann Schiffbruch erleiden, geben wir Gott die Schuld, dass er uns gestraft hat. Aber letztlich ist es die Konsequenz unserer eigenen Entscheidung. Und die Gefahr, vor der Gott dich warnen will, die hat sich realisiert, die ist wirklich geworden. Und du gibst dann Gott die Schuld. Und das ist nicht richtig. Da muss man dann ehrlich genug sein mit sich selbst und treu genug sein Gott gegenüber und sagen, hätte ich mal auf ihn gehört? Und wir sagen das jetzt mal so, natürlich auch Frau genug, aber vor allem Manns genug zu sagen, das muss ich jetzt selber als Konsequenz tragen. Dafür übernehme ich die Verantwortung. Das ist nicht Gottes Schuld. Ja, und manch ein Christ mag jetzt sicher denken, er sei nicht angesprochen. Aber ich denke, bei diesem Thema, gerade bei diesem Thema, sind wir alle angesprochen. Jeder ist gemeint mit der Erziehung, weil niemand von uns ist dem Vorbild so ähnlich, wie es sein sollte, dass wir keine Erziehung mehr nötig haben. Und unser Vorbild ist Jesus Christus. Und da sind wir noch lange nicht da, dass wir sagen, wir sind genau wie er und wir sind seinem Bild entsprechend. Eine Stelle in der Schrift ist, sage ich mal, für uns Menschen besonders hart zu verstehen. Doch sie zeigt, wie heilig und gerecht Gott ist. Wir schlagen mal auf 2. Samuel 12, Vers 10. Aber das wird uns auch zeigen, wie wir Gott da einzuordnen haben, dass wir ihm nicht immer die Schuld geben, sondern verstehen, was er da macht, wenn er Menschen erzieht und Menschen zurechtweist, auch die zu ihm gehören. In 2. Samuel 12, Vers 10 heißt es über David: Nun, so soll das Schwert nicht von deinem Haus weichen für immer, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, damit sie deine Frau sei. Siehe, so spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich erwecken aus deinem eigenen Haus und so weiter und ich will deine Frauen von deinen Augen nehmen und Gott sagt ihm dann, was die Folge ist. Und dann sagt David zu Nathan in Vers 13, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Also Gott hat ihm vergeben, aber wir wissen, dass sein Sohn nicht überlebt hat. Diese Strafe hat er nicht von ihm genommen. Die Konsequenz musste David tragen, obwohl er Buße getan hat. Aber hat Gott David verworfen? Hier steht, er hat ihm vergeben. Und noch Schöneres lesen wir in 1. Könige 11, Vers 34. Und das ist der gleiche David, von dem wir hier lesen. Und jetzt sehen wir mal, wie er hier beschrieben wird. Ich will aber nicht das ganze Reich aus seiner Hand nehmen, sondern ich will ihn zum Fürsten machen, sein Leben lang um meines Knechtes Davids willen, den ich erwählt habe, der meine Gebote und Satzungen gehalten hat. Der meine Gebote und Satzungen gehalten hat. Seltsam, weil wir gerade gelesen haben, dass er die nicht gehalten hat. Aber Gott hat ihm vergeben. Und das, was da folgte als Ankündigung, das ist die Konsequenz, aber dadurch hat er ihn nicht verstoßen. Es ist zu seinem Guten und es ist auch übrigens auch für Nichtgläubige wichtig, dass die sehen, dass ein Gott, wenn er gut ist und gerecht ist, dass es Konsequenzen geben muss. Und das ist so. Wenn er das nicht tut, dann ist das Gnade, dann müssen wir Gott dankbar sein, wenn Dinge nicht geschehen, vor denen wir gewarnt wurden. Aber in der Regel hat unser Handeln immer Konsequenzen. Und in 14, Vers 8, noch 1. Könige, heißt es wieder über diesen David, von dem wir gerade gelesen haben, dass er gesündigt hatte, und habe das Königtum von Davids Haus gerissen und dir gegeben. Du bist aber nicht wie mein Knecht David gewesen, der meine Gebote hielt und mir von ganzem Herzen nachfolgte, indem er nur tat, was in meinen Augen recht war. Und wir wissen, dass das so ganz nicht ist, aber wir sehen, wie Gott ist, wenn er eine Sünde vergeben hat, dass er dann darauf nicht mehr blickt, auf diese Sünde nicht mehr blickt. Aber trotzdem musste David durch die Schule Gottes gehen und er musste lernen, dass wenn er auf Gott nicht hört, dass das Konsequenzen hat. Bei Hiob haben sie über viele Kapitel, können wir das in der Bibel lesen, gerätselt, was seine Sünde sein könnte. Aber es gibt auch manchmal einfach die Situation, dass ein Leid oder was wir auch erleben, zur Verherrlichung Gottes geschehen soll. Und das bekannteste Beispiel für uns ist das Leid Jesu Christi. Wir lesen Jesaja 53, Vers 7 oder die Verse 4 bis 7 lesen wir aus dem Buch Jesaja. Und da können wir sehen, dass der Herr gelitten hat am Kreuz ohne Sünde, ohne selbst eine Sünde begangen zu haben. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Strafe von dir und von mir liegt auf ihn, damit wir Frieden haben. Das müssen wir uns klar machen. Gott hat seinen geliebten Sohn da hineingeschickt, in diese böse Welt, damit wir leben können. Meint ihr, es hat den Vater nicht geschmerzt, dass der Sohn da durchgehen musste? Ohne etwas getan zu haben, ohne eine Sünde begangen zu haben. Und dann wird er gegeißelt, bespuckt, geschlagen und ans Kreuz geschlagen. Wir kommen gleich zum Schluss. Wir lesen noch Lukas 22. Weil das ganz wichtig ist, dass wir nicht nur die Seite sehen der Strafe, sondern auch, wie Gott ist, dass wir verstehen, warum er wie handelt. Lukas 22 und da die Verse 42 bis 44. Und da spricht Jesus: Vater, wenn du willst, dann nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tod und betete heftiger. Aber sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Was meint ihr, was da los war im Himmel, als das Gebet den Himmel erreichte? Bei Gott und bei den Engeln. Ein Unschuldiger, der durch dieses Leid gehen soll. Für uns, für das, was wir alles schon verbrochen haben. Für was die Menschheit schon verbrochen hat und was sie alles noch tun werden. Und es wird immer schlimmer. Was der Vater da, was da wohl vorging im Himmel. Stellt euch das mal vor. Und dann betet er hier: Wenn du willst, dann nimm diesen Kelch von mir. Er ringt selber, Jesus. Er ringt selber. Und wir sehen, dass der Himmel reagiert hat. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Vater gibt ihm Kraft, wie das eben im Lied auch hieß, dass er mit dir geht und dir Kraft gibt. Er ist immer bei dir und gibt dir immer Kraft. Ja, diese Stelle hat mich besonders bewegt und wir müssen uns klar machen, dass wenn Jesus hier nicht gehorsam gewesen wäre und gefragt hätte, warum, dass wir dann vielleicht kein Heil hätten. Natürlich, Gott hat es in der Hand und er macht es. Aber wenn diese Entscheidungsmöglichkeit da wäre, warum denken wir nicht manchmal so? Nicht warum, sondern wozu? Wozu? Damit die Menschen gerettet werden. Deshalb hat er es getan, weil es sonst keinen anderen Weg gibt. Durch das Gesetz kann nichts beseitigt werden, was wir in Sünde gemacht haben. Und das müssen wir für uns auch immer wieder sagen. Wenn wir durch Leid gehen, wenn wir durch Prüfung gehen oder irgendwas uns widerfährt. Es ist nicht unsere Natur, das steht ja auch im Hebräerbrief. Alle Erziehung erscheint uns, wenn sie geschieht, nicht als Freude. Also es liegt nicht in unserer Natur, dass wir uns darüber freuen, wenn etwas in unserem Leben vorfällt. Aber vielleicht können wir uns darin üben und irgendwann gleich sagen, wozu dient mir das? Gott, was hast du vor? Was willst du mir zeigen? Was willst du mich lehren? Darby schrieb einmal: Stolz und Hochmut des Menschen werden gebeugt, wenn nicht der eigene Wille durchgesetzt werden kann. Weil das wollen wir immer, den eigenen Willen durchsetzen. Und wenn das geschieht, dann nimmt Gott einen größeren und köstlicheren Platz in deinen Gedanken und in deinem Leben ein. Also ich fasse zusammen: Gesetze schaffen Ordnung, und nur innerhalb einer geordneten Welt und in einem geordneten Leben ist sinnvolles Planen und Vorwärtskommen und Gelingen möglich. Und Gott züchtigt die Menschen manchmal, die Sünder aus Liebe, um sie zur Buße zu bewegen, aber die Unbußfertigen auch aus Zorn zum Gericht. Seine Kinder züchtigt er aber aus Liebe, weil er sie stärken und auf seinen Wegen halten will. Und deshalb sollten wir nicht fragen, warum mir etwas geschieht, sondern wozu dient mir die Maßnahme, diese Züchtigung. Und die Züchtigung bringt zunächst Trauer hervor, gibt dann aber Frieden und Frucht. Möge der Herr uns Weisheit und Einsicht und eben diesen Frieden schenken. Amen. Ja, Vater, wir möchten dir danken für deine Liebe, für deine Sorge um jeden einzelnen Menschen in dieser Welt. Und wenn hier einer ist, der noch nicht mit dir auf dem Wege wandelt, Herr, der noch nicht umgekehrt ist von diesem Weg ins Verderben, dann rühre sein Herz heute an, Herr. Sprich du ihn an. Lass ihn sich Gedanken machen. Und jeden, der schon mit dir auf dem Weg ist, Herr, zeige uns einem jeden, Herr, wo wir noch Belehrung brauchen. Unterweisung, Zurechtweisung, damit wir wachsen können im Glauben. Sei du mit uns und begleite uns auch mit diesem Wort durch die Woche. Amen.